Ist ja sehr bekannt. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung und nicht, dass man das verwechselt. Es ist jetzt kein biblischer Spruch, es ist deutscher Volksmund, der das sagt. Aber es passt gut zu dem heutigen Predigttext, weil einige Dinge angesprochen werden, die auch dieser Spruch ausdrückt. Und wenn ich jetzt gleich die Geschichten vorstelle, werden vielleicht diejenigen, die letzte Woche in Herne beim gemeinsamen Gottesdienst dabei waren, sagen, Moment mal, ey, das eine da, das hatten wir schon mal. Und das ist richtig so. Es gibt eine Geschichte, die jetzt hier in Markus berichtet wird, die eine Wiederholung ist, mehr oder weniger. Wir schauen uns heute auch nicht das ganze Kapitel an. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, auch wenn in dem begleitenden Buch das ganze Kapitel angeschaut wird, mich mal auf diese drei Geschichten zu beschränken, die fettgedruckt sind und die etwas blasseren. Die werden wir dann rauslassen, auch wenn das Thema auch noch mal ein bisschen fortsetzt. Aber um es mal übersichtlich zu behalten. Also wir haben da die Geschichte der Speisung der 4000 und da sind wir direkt auch bei dem Punkt, Moment, das hatten wir doch schon mal. Letzte Woche ging es um die Speisung der 5000. Und Markus bringt das hier zum zweiten Mal und das hat seinen Sinn. Werden wir auch gleich dann im Einzelnen mal sehen. Darauf folgt eine Geschichte, wo Jesus wieder herausgefordert wird, nicht von seinen Jüngern, sondern von einigen Leuten, mit denen er nicht so gut zurechtkommt. Die Pharisäer, da müsste man eher sagen, eine Gruppe von Pharisäern, nicht alle Pharisäer auf einmal, das waren ja viele tausend Leute. Aber eine Gruppe von ihnen kommt auf Jesus zu und will Zeichen sehen, Zeichen und Wunder. Und daraufhin ergibt sich ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern über den Sauerteig, also das Bild von Brotbacken, ne? Ganz praktisch. Und dann schauen wir uns mal an, was das mit den Pharisäern und dem Herodes zu tun hat, mal ganz kurz. Fortgesetzt wäre dann noch die Blindenheilung, Bekenntnis von Petrus, dass Jesus der Christus ist und darauf folgend die Ankündigung von seinem Tod. Viele Themen insgesamt, wenn man sich das Kapitel mal zusammen anguckt, hängen die Geschichten auch zusammen. Wie gesagt, heute mal der Übersicht halber mal gekürzt. Und wenn wir jetzt dann zur ersten Geschichte kommen, vergegenwärtigen wir uns auch nochmal, wo wir uns befinden. Ich habe mal nochmal so eine Übersichtskarte über das damalige Palästina mit den verschiedenen Regionen. Hier unten haben wir ja in Rot Judäa, das ist uns ja bekannt von Jerusalem, sehr weit im Süden, westlich vom Toten Meer, hier. Und die Geschichten, die aktuell uns berichtet werden, passieren im Norden, in Galiläa, die Heimat von Jesus. Hier haben wir ja im Südwesten Nazareth, die Heimatstadt, dort wo Jesus aufgewachsen ist. Und die Geschichten in der letzten Kapitel und aktuell, die passieren alle so um den See Genezareth herum, in Kapernaum und Bethsaida, beziehungsweise im jeweiligen Hinterland. Also. Und da heißt es jetzt in Markus 8, Vers 1, zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge bei Jesus zusammengekommen. Hier sehen wir jetzt mal exemplarisch auch ein paar Leute, die dann sich auf dem Gras niedergelassen haben und zu Jesus gekommen waren, um ihn zu hören. Jetzt ist es so, wenn wir uns mal an die erste Speisung erinnern, Speisung der 5000. Da war es so, da waren sie auch schon im Hinterland unterwegs. Jesus hatte sich mit seinen Jüngern auch mal zurückgezogen gehabt und die Leute ihm hinterher. Und dort war dann die Schwierigkeit mehr, das wird von den Jüngern auch gesagt, wie sollen wir diese vielen Leute jetzt satt machen? Selbst wenn wir all unser Geld, das wir jetzt haben, mal zusammenschmeißen würden, hätten wir immer noch nicht genügend Geld zusammen, um diese Leute satt zu machen. Jetzt ist die Geschichte ein bisschen anders, obwohl der Anfang gleich ist. Wieder, Jesus ist unterwegs, Leute laufen ihm hinterher, ganz wortwörtlich. Und Da sie längere Zeit zusammen sind, brauchen sie jetzt was zu essen. Ganz einfach, geht uns ja genauso. Wenn wir länger unterwegs sind, brauchen wir was zu essen. Meine Anekdote, die jetzt nicht direkt mit dem Predigtext zu tun hat, als Damaris und ich frisch verheiratet waren, also wirklich die ersten Wochen und Monate, und dann gemeinsam unterwegs waren, habe ich mich immer gewundert, dass Damaris nach 5 Minuten Autofahrt anfing zu essen. Während mir eher beigebracht wurde, es wird gegessen, wenn wir Pause machen. Also ich weiß ja nicht, ihr Ehepaare, ob ihr das so von eurem jeweilig anderen Partner auch so, ne, Familientradition, wie sind wir da geprägt. Aber interessant an dieser Stelle jetzt einfach mal, das hat auch einen Hintergrund, warum Damaris das so beigebracht bekommen hat. Ihre Mutter, Diabetikerin, braucht immer was wegen möglichen Unterzucker zum Essen. Und das war bei mir in der Familie nicht so. Und daraus ergab sich, dass also Damaris an dieser Stelle dann so geprägt war, sobald man unterwegs ist, fängt man an zu essen. Bei mir, wie gesagt, in der Familie, wir essen, wenn wir Pause machen. Dafür gab es dann auch eine Box, aber wenn wir unterwegs sind, auch mit vielen Leuten zusammenkommen, ist Essen was Gutes und was Wichtiges. Und da sehen wir jetzt das Problem, hier fehlt es erstmal. Und da könnte man auch so ein bisschen draus folgern, die Leute haben sich auf den Weg gemacht, haben vielleicht von Jesus gehört, wollen vielleicht auch was sehen und denken nicht darüber nach, dass sie vielleicht auch ein bisschen Verpflegung bräuchten, wenn sie mal ein bisschen länger unterwegs ist. Und sei es auch nur einen halben Tag. Wo wir uns dann mal was zu trinken oder was zu essen hier und dort einpacken, die Leute haben es scheinbar nicht gemacht. Jetzt praktische Frage, wie werden diese Leute versorgt? Jetzt waren sie dann auch in einer Gegend unterwegs, wo das dann wirklich zum Problem wird. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen, die Volksmenge tut mir leid, sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, wo soll in dieser einsamen Gegend das Brot herkommen, um diese Leute satt zu machen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, 7. An dieser Stelle haben wir eine Wiederholung zu der Geschichte, um die es auch letzte Woche ging. Die Jünger stehen vor der Herausforderung, die Leute müssen irgendwie satt gemacht werden. Und sie sehen erstmal nur das Problem. Wie soll das hier funktionieren? Vor einer Woche, das Problem ist, es ist nicht genügend Geld da. Jetzt nochmal gesteigert, jetzt sind sie in einer Gegend unterwegs, wo sie noch nicht mal was kaufen können. Und das gleicht auch der Blickweise, die wir Menschen heutzutage immer wieder haben. Egal, ob wir jetzt Christen sind oder nicht. Wir haben die Herausforderungen in unserem Leben und wir sehen erstmal nur die Probleme. Und wenn wir Deutschen in einer Sache sehr gut sind, dann in Probleme sehen. Und von daher sind wir von dem, was uns so beschäftigt, auch wenn es jetzt ganz andere Themen sind, gar nicht so weit weg von der Einstellung der Jünger damals. Wie soll das hier denn funktionieren? Ich gebe zu, bei den Dingen, die bei meiner Pastorenstelle hier im Moment auf mich zukommen, kommt mir manchmal der Gedanke, wie soll das alles jetzt hier noch funktionieren? Und ertappe mich dabei, dass ich mich dann auf den gleichen Weg begebe wie die Jünger damals. Jesus stellt ihnen eine ähnliche Frage wie in der ersten Geschichte. Jetzt mal frei übersetzt, wäre sie für beide Geschichten gleich. Sagt mal, was habt ihr denn? Weil die Jünger gehen ja erstmal davon aus, wir können hier nichts kaufen. Ja, aber was habt ihr denn? Das war genauso in der Geschichte vor einer Woche. Was habt ihr denn? Dann rücken sie damit raus, dass sie 7 Brote haben. Auch an dieser Stelle ist das mit der 7 kein Zufall. Die Juden haben ja gerne mit den Zahlen so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, gespielt, dass sie da besondere symbolische Bedeutung haben. Die heilige Zahl, 7 an dieser Stelle. Wir sehen an dieser Stelle, dass die nicht nichts haben. Diese Formulierung habe ich vor einer Woche auch schon mal verwendet. Sie haben etwas. Das geht uns genauso. Dass wir auch mal einen Blick nehmen, egal was es uns jetzt beschäftigt, es wird in der Regel nicht so sein, dass gar nichts da ist an Ressourcen, an Möglichkeiten, auf die wir zurückgreifen können. Sie frage, ob wir das überhaupt sehen können, so wie die Jünger hier. Ihr Blick war erstmal total versperrt für das, was kommt. Erstmal auf diese Mini-Ressourcen, die da sind, plus, dass sie mal einen Blick nehmen, mit wem sie da unterwegs sind. Und er, das heißt Jesus, forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden niederzulassen, das sehen wir hier ja auf dem Bild. Dann nahm er die 7 Brote, er dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus und sie hatten auch noch einige kleine Fische. Jesus sprach das Segensgebet über sie und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit 7 Körbe. Es waren etwa 4000 Menschen. Jetzt schickte Jesus sie nach Hause. In der anderen Geschichte waren es 12 Körbe, die zum Schluss zusammenkommen. Also gibt es auch noch ein paar Unterschiede. Die Unterschiede sind auch wichtig, weil damit klar wird, dass Markus jetzt nicht einfach nur dieselbe Geschichte nochmal ein zweites Mal erzählt, sondern dass es sich eben um eine zweite, eigene Geschichte handelt. Deswegen sind diese unterschiedlichen Details jetzt auch mal wichtig. Merken wir auch im weiteren Verlauf. Geh jetzt mal zurück, weil die Geschichte vom Sauerteig der Pharisäer und des Herodes beruht darauf, dass die Jünger nämlich auch nicht so ganz verstehen, was da passiert. Und als es nämlich später dazu kommt, und Jesus hat da ja ein Wunder getan, er hat sie satt gemacht, er hat diese Mini-Ressourcen der Jünger genutzt, um daraus Großes was zu machen. Halten wir das allein schon mal für uns heute auch fest. Ich sage mal, für jeden Einzelnen von euch, wenn du denkst, du hast nur kleine Dinge, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Gott macht daraus Großes, wenn du dich darauf einlässt, was es dann auch immer ist. Das schwingt bei dieser Geschichte mit. Und bei der Zeichenforderung der Pharisäer, dieses Bild ist jetzt damit überschrieben, ich sage jetzt mal, die stehen jetzt stellvertretend für die Leute, die besonders fromm sein wollen, frömmer als die anderen, das richtig machen wollen. Besser als die anderen. Wenn man sich genau die Geschichte anschaut, und wie gesagt, nachdem dieses große Speisewunder nicht einmal, sondern sogar zweimal passiert ist und andere Dinge auch schon passiert sind, wie Heilung und Geisteraustreibung, da heißt es hier, da kamen die Pharisäer, sie fingen an, mit Jesus zu diskutieren und forderten von ihm ein Zeichen seiner göttlichen Vollmacht. Damit wollten sie ihn auf die Probe stellen. Jesus also nicht, dass sie einfach nur auf die Probleme sehen, sondern es ist eine andere Form der Verblendung. Sie sind der Ansicht, dass Jesus Gott beleidigt und gehen dazu über, dass sie etwas suchen, um ihn anzuklagen und fertig zu machen. Das berichten alle Evangelien. Wie gesagt, eine Gruppe von Pharisäern. Es gibt andere Pharisäer, die mit Jesus den Austausch suchten, wie Nikodemus und so. Jesus seufzte tief und sagte, warum fordert diese ganze Generation Zeichen? Amen, das sage ich euch, ich werde dieser Generation ganz bestimmt kein Zeichen geben. Und er ließ sie stehen und stieg wieder ins Boot und fuhr ans andere Seeufer. Ich meine, die Einforderung von Zeichen und Wundern ist immer eine schwierige Sache. Wenn wir auf der einen Seite erleben wollen, dass Gott heutzutage genauso wirkt wie zu der damaligen Zeit, ist das gut. Schwierig wird es an dieser Stelle, wo sich Zeichen und Wunder verselbstständigen. Besonders deutlich wurde mir das in meiner Zeit in Brasilien vor Augen geführt, das habe ich in der Predigt auch schon mal erwähnt gehabt, wo es dann kirchliche Gruppen gibt, die haben dann sozusagen Zeichen und Wunder ritualisiert. Dann bin ich in so einen sogenannten Gottesdienst mal gegangen, wo noch das Ende vom vorherigen war, wo einige so Art Diakone standen. Und die haben alle nach Schema XY, je nachdem, was diese Person da gerade für ein Anliegen hatte, den Geist der Armut ausgetrieben oder den Geist der Krankheit XY oder den Geist so und so. Und dann stand zwar an der Wand noch, Jesus e o Senhor, Jesus ist der Herr, aber es ging gar nicht mehr um Jesus, sondern nur nach diesem Schema. Und die Leute gehen dorthin, weil sie sich natürlich nach Veränderungen in ihrem Leben sehnen. Und gerade die Leute aus den ärmeren Schichten lassen sich davon ansprechen. Und das ist sehr tragisch. Ein Pastorenkollege sagte dann mal zu mir, die Leute, und ich sage es jetzt mal ganz bewusst so, die von diesen falschen Predigern, diesen falschen Diakonen mit dem falschen Evangelium angesprochen wurden, sind dann später für das wahre Evangelium Christi kaum noch zu erreichen. Weil hier eine Irrlehre dasteht, wenn das Fordern von Zeichen und Wunder sich verselbstständigt. Hier ist es aber nochmal anders. Die Pharisäer suchen nämlich etwas, womit sie Jesus anklagen können, weil er ihnen ein Dorn im Auge ist. Jesus geht an dieser Stelle nicht darauf ein, sondern lässt sie einfach stehen. In anderen Geschichten macht das anders, da diskutiert er mit ihnen, aber er lässt sie erstmal stehen. Und jetzt kommt, wie die Jünger darauf reagieren und diese Geschichte dann nämlich auch nicht verstehen. Die Jünger hatten vergessen, Brote zu besorgen. Die Jünger hatten vergessen, Brote zu besorgen, deshalb hatten sie nur ein einziges Brot bei sich im Boot. Wir sind also hier an der Stelle, dass die Jünger jetzt den gleichen Fehler machen wie diese große Menschenmenge zuvor. Und Jesus schärfte ihnen ein, nehmt euch in Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig von Herodes. Aber sie machten sich nur Gedanken darüber, dass sie kein Brot hatten. Gut, vielleicht war Jesus an dieser Stelle auch ein bisschen gemein, dass er jetzt direkt wieder mit dem Bildwort kommt, anstatt wortwörtlich zu sagen, was er ihm mitteilen will. Aber man sieht, Jesus und die Jünger kommunizieren so richtig schön klassisch aneinander vorbei. Jesus will ihnen etwas beibringen, was sich aus dieser Begegnung mit den Pharisäern ergeben hat, und sie denken nur ans Essen. Jesus merkte das und sagte zu ihnen, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nicht? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so fest verschlossen? Und da sind wir jetzt an diesem Punkt, wo es ja darum geht, dass Jesus sie zum Thema Selbsterkenntnis führen will. Deswegen dann ja auch der Titel mit der Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Sind eure Herzen so fest verschlossen? Ihr habt doch Augen, seht ihr denn nichts? Ihr habt doch Ohren, hört ihr denn nichts? Erinnert ihr euch noch daran, wie ich 5 Brote unter 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe habt ihr mit den Resten gefüllt? Sie antworteten ihm 12. Und als ich die 7 Brote unter 4000 ausgeteilt habe, wie viele Körbe habt ihr da mit Resten gefüllt? Sie antworteten ihm 7. Also er muss es ihnen richtig einhämmern. Und auch diese Frage, kapiert ihr es immer noch nicht? Und das steht hier im Vers 21, wortwörtlich nochmal, da sagte Jesus zu ihnen, begreift ihr denn immer noch nichts? Und da sind wir an einem Punkt, der uns heute auch betrifft. Er stellt Ihnen ja sehr viele Fragen hier. Schauen wir uns diese Fragen alle nochmal an. weil sie auch sehr viel mit uns als heutige Gemeinde auch zu tun haben. Er fragt seine Jünger, warum macht ihr euch Sorgen? Man könnte ergänzen, ich bin doch da. Und ihr starrt die ganze Zeit nur auf das Problem, das ihr habt. Dann die sehr, sehr provokante Frage, werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Er hat ihnen die Sachen schon x-mal vor Augen geführt und trotzdem kapieren sie es immer noch nicht. Es ist nicht so weit weg von dem, wie Gemeinde heute ist. Es wird gepredigt, man tauscht sich in den Hauskreisen aus, in der Seelsorge hat man Einzelgespräche und da kommt manchmal auch diese Frage: Mann, Leute, wir haben das jetzt schon so oft thematisiert. Versteht ihr das immer noch nicht? Es ist doch eigentlich so klar. Und da sind dann hier diese Sachen, sind eure Herzen zu verhärtet, um zu verstehen? Ich habe letzte Woche in Herne nach jedem Rednerpult gefragt. Und hatte danach gefragt, ob irgendjemand von den Datteln da mal sagen könnte, was da vorne ist. Hatte erwartet, dann wird irgendjemand jetzt sagen, ja, das ist das Plakat mit der Jahreslosung. Und dann hätte ich gefragt, und wie heißt sie? Das musste ich nicht, denn eben erwähnter Philipp saß auch mit in der Predigt und der hat den Bibelvers fast wortwörtlich zitiert. Hat mich sehr gefreut, da zu sehen. Aber wirklich, dass alles verstanden hat, was in diesem Vers drin ist, ist vielleicht noch eine andere Sache. In seinem Alter sei ihm das ja auch gegönnt. Aber es hat mich gefreut, weil ich da sehen konnte, er hat es mitgenommen, grundsätzlich. Und ich nehme mal den Ständer noch mal ein bisschen auf Seite, dass ihr das Plakat auch ganz sehen könnt. Da geht es ja auch darum, dass Gott gerne an uns arbeiten möchte. Damals in erster Linie in Bezug auf Israel, für uns aber heute ein prophetisches Wort, dass Gott Erneuerung schenken will. Und das hat sehr viel mit hier diesen Dingen zu tun. Weil das nämlich alles dann mal da voraussetzt, wir brauchen offene Ohren, um die Botschaft Jesu verstehen zu können. Wonach er hier fragt. Ihr habt doch Ohren, hört ihr nicht? Das mit den Augen. Es wurde ihm mehrmals vor Augen geführt und trotzdem haben sie ein Brett vorm Kopf und sehen es nicht, was da bei ihm passiert. Für uns gilt es aber ganz genauso. Jetzt ist Martina gerade raus. Die war eben ja noch da. Ich denke mal, ich darf das mal sagen, weil sie sagte, sie wunderte sich darüber. Es geht ja auch um das Thema Wunder und Wunderheilung geht hier in den anderen Kapiteln. Und sie sagte, ja, sie kann wieder besser laufen als früher. Das ist doch eigentlich auch ein Wunder. Ja, das ist es. Heißt jetzt in ihrem Fall leider nicht, dass das ganz weg ist. Aber es ist das große Wunder geschehen, dass sie hier durch die Gemeinde laufen kann, dass sie zu Hause durch die Wohnung laufen kann. Wenn wir jetzt so fragen, wo passieren denn heutzutage Wunder? Ja, jetzt ist leider Martina draußen. Vielleicht kommt sie ja gleich wieder rein. Da haben wir ein Beispiel dafür, was wir uns anschauen können. Und genauso passieren auch andere Dinge direkt vor unserem Auge. Gott will uns Erneuerung schenken. Erinnert ihr euch denn nicht? Diese Frage können wir uns genauso stellen lassen. Erinnert euch an das, was Gott in eurem Leben getan hat. Vielleicht war das bisher noch nicht so viel oder ihr habt das bisher noch nicht so viel. Kann vielleicht auch sein. Aber zumindest bei einigen von euch weiß ich, dass sie mehr mit Gott erlebt haben als ich, alleine vom Alter her. Alleine vom Alter her. Und es ist auch immer wieder so die Frage, kapieren wir das, was Gott uns sagen will und setzen wir das auch in unserem Leben um, was Zeichen dafür ist, dass man es wirklich verstanden hat. Weil einfach nur im Kopf etwas zu verstehen, hilft noch nichts, wenn es nicht irgendwelche Auswirkungen auf unser Leben hat. Und hier in diesem Text geht es jetzt nicht darum, aber in vielen anderen Texten geht es um das Thema, wie wir miteinander umgehen, wie wir Konflikte zum Beispiel miteinander auch angehen. Haben wir wirklich da verstanden, was Gott uns da mitgegeben hat? Von daher sind diese Fragen nicht nur für die Jünger damals, sie sind genauso für uns als Jünger heute. Und von daher nach wie vor bedenkenswert. Ich denke mal, die Themen werden uns in den kommenden Wochen und Monaten auch nochmal weiter begleiten. Es baut ja alles aufeinander auf, dass wir auch dazu gebracht werden, auch noch mehr von Gott und mit Gott zu lernen. Ich hatte leider nicht die Zeit, jetzt das hier als Arbeitsblatt oder als für die stille Zeit als Begleitblatt fertig zu machen, aber ich hatte über die erste Geschichte, Moment, hatte ich schon mal gepredigt gehabt und hatte da schon mal ein Begleitblatt. Das könnt ihr gleich gerne mitnehmen. Werde ich dann gleich noch nach dem Gottesdienst austeilen. Um da auch mal den Blick zu nehmen, Jesus tut Wunder, damals wie heute. Lasst uns das gemeinsam auch in der kommenden Zeit in den Blick nehmen und eben uns danach ausstrecken, danach sehen. Gott danach fragen, dass er uns offene Ohren gibt, um ihn hören zu können. Offene Augen gibt, damit wir das in den Blick nehmen können, was er heutzutage auch unter uns macht. Dass er uns auch offene und damit auch weiche Herzen gibt. Damit seine Worte, seine Botschaft in uns wirken kann. Lasst uns gemeinsam beten, und das möchten wir jetzt auch gemeinsam tun. Lasst uns gemeinsam beten. Wir neigen uns zum Gebet. Ihr dürft gerne mit mir zusammen beten.